Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die NATO hat mit einer der größten Militäraktionen ihrer Geschichte begonnen. Schwer bewaffnete Einheiten der Friedenstruppe KFOR sind heute ins Kosovo eingerückt, unter ihnen auch die ersten deutschen Soldaten. Bisher gab es keine größeren Zwischenfälle, der Vormarsch wurde aber durch Minengefahr verzögert. In der Nacht hatten russische Truppen vollendete Tatsachen geschaffen und waren ohne Absprache mit der NATO in der Provinzhauptstadt Pristina eingezogen. Die knapp 200 Bundeswehrsoldaten überschritten am Nachmittag die mazedonische Grenze bei Blace. Von Kukës in Albanien soll morgen früh ein zweites, 800 Mann starkes Kontingent vorrücken. Ihr gemeinsames Ziel ist Prizren, wo das Hauptquartier aufgeschlagen werden soll.
Mit mehreren Panzerzügen und Minensprengkommandos sind am Nachmittag 180 Bundeswehrsoldaten über Mazedonien in den Kosovo einmarschiert. Die Aufklärungskompanie wurde von tausenden Flüchtlingen am Straßenrand verabschiedet. Die Soldaten sollen die Gefahrenlage untersuchen, bevor morgen und übermorgen 1900 Deutsche über Albanien und Mazedonien in den Kosovo einmarschieren.
Es ist durchaus möglich, dass es schwierig wird.
Was heißt schwierig? Scharfschützen, Minen?
Wir lassen es einfach auf uns zukommen. Wir rechnen mit allem.
Haben Sie auch ein bisschen Angst?
Ich glaube, das hat jeder.
Seit dem Grenzübertritt in Blace hat die Bundeswehr keine Angriffe feindlicher Einheiten gemeldet. Nach Angaben der Bundeswehr ist die Kompanie keine spezielle Eliteeinheit, habe aber aufgrund ihrer Bewaffnung eine hohe Abschreckungswirkung. Die Soldaten wollen noch heute die künftige Bundeswehrbasis in Prizren erreichen.
Wenn dies nicht bis zum Einbruch der Dunkelheit gegen 20.30 Uhr gelingt, dann sollen die Soldaten aus Sicherheitsgründen auf der Straße anhalten und übernachten. Damit würde sich dann auch der Einmarsch weiterer deutscher Truppen morgen und übermorgen verzögern.
Nach NATO-Angaben zeigen sich die jugoslawischen Truppen bisher kooperativ. Vereinbarungsgemäß hätten sie auch ihren Rückzug aus dem Kosovo fortgesetzt. Die ersten NATO-Einheiten waren am Morgen gegen 5.30 Uhr über die mazedonische Grenze vorgerückt. Inzwischen haben sie Pristina erreicht.
Britische Fallschirmjäger bildeten beim heutigen Einmarsch die Vorhut. Ihre Gurkhas, bewährte Elitesoldaten, sicherten den Übergang beim mazedonischen Grenzort Blace. Auch aus der Luft überwacht. Schweres Gerät wurde sicherheitshalber vorausgeflogen, denn englische und französische Pioniere suchten das Gelände erst systematisch nach Minen ab. Trotz Unterstützung durch serbische Offiziere ging der Vormarsch deshalb nur langsam voran. Die Kommandeure der UN-Kosovo-Truppe wollten kein Risiko eingehen, ließen auf der Vormarschstraße selbst das angrenzende Gelände räumen. Zwischenfälle wurden bislang nicht gemeldet, nur die Waffen von zwei serbischen Zivilisten im Kosovo beschlagnahmen. UÇK-Kämpfer der albanischen Untergrundarmee hatten sich vor drohender Entwaffnung rechtzeitig abgesetzt. Schon beim Einrücken in den Kosovo überall zu sehen albanische Flüchtlinge und Vertriebene, die den Beginn der größten Militäroperation in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg begrüßten. In Brüssel vom obersten NATO-Befehlshaber als historisches und heroisches Ereignis gewertet, auf das alle beteiligten Soldaten der Friedensmission und ihren Angehörigen stolz sein könnten. Ausdrücklich nochmals hervorheben, dass es die erfolgreichen Luftangriffe gewesen seien, die Jugoslawiens Präsident Milosevic gezwungen hätten, die 5 NATO-Forderungen zu akzeptieren. Aber noch, so warnte er, sei die Aufgabe nicht bewältigt, seien alle drohenden Gefahren nicht überstanden.
Mit Blick auf ihren überraschenden Einmarsch in Pristina warf General Clark den Russen vor, sich über Vereinbarungen hinweggesetzt zu haben. Zugleich wies er darauf hin, dass es sich nur um eine kleine, wenig kampfstarke Vorhut handle. Auch die NATO in Brüssel zeigte sich gelassen. Ein Sprecher sagte, das sei keine dramatische Angelegenheit. Der russische Außenminister Iwanow nannte den Alleingang in einer ersten Reaktion einen unglücklichen Fehler. Der Kreml in Moskau dagegen billigte offenbar das Vorgehen der Militärs. Die etwa 200 Mann starke russische Einheit war nach Mitternacht in Pristina eingerückt.
Es war etwa 1:30 Uhr am Morgen, als unter dem Jubel der 10.000 wartenden Serben in Pristina der erste russische Panzerspähwagen die Menge zerteilte. Die russischen Truppen, 10 Panzerfahrzeuge, 30 Mannschaftswagen und 10 Begleitfahrzeuge wurden von der Menge mit frenetischem Jubel und Maschinenpistolensalven empfangen. Sie hatten seit 6 Uhr am Abend gewartet, getrunken, gedroht, geweint und wieder und immer wieder das Siegeszeichen, die drei Finger, in die Luft geworfen. Es waren ungenaue Nachrichten, wann die Russen kommen würden. Russia und Serbia und wir sind Brüder, wurde skandiert von der beseelten Menge. Die Russen waren wie immer auch Die Nachrichten lauteten, die ersten der KFOR im Kosovo.
Der Hexenkessel von Pristina drohte gestern Nacht überzukochen. Nicht nur psychologisch haben damit die Russen international und hier gepunktet. Und das heißt, sie werden ab sofort deutlicher in Sachen Kosovo mitreden.
Ein Gläschen zum Tag der Unabhängigkeit. Boris Jelzin empfing gut gelaunt heute Mittag im Kreml wichtige Gäste. Verteidigungsminister Sergejew, Außenminister Iwanow und andere. Jener General, der die überraschende Aktion russischer Truppen im Kosovo geleitet hatte, war schon befördert. Wer aber hatte den Befehl zur Aktion gegeben? Danach nebenan. Einer ist offenbar sehr zufrieden. Gesprächston darf die Kreml-Kamera nicht aufzeichnen, aber der Kreml meldet auch danach nicht, dass Jelzin die Kosovo-Aktion kritisiert habe. Kritik an dem Amerikaner Talbot lassen die Russen allerdings durchsickern. Der verschleppe die Verhandlungen mit Außenminister Iwanow. Vermutung, die Russen sollen im Kosovo von Amerikanern und NATO ausgehebelt werden. Also sind die Verhandlungen um die Stationierung der Russen im Kosovo erst einmal unterbrochen und sollen morgen im Außenministerium erst wieder fortgesetzt werden. So rum könnte ein Schuh daraus werden. Boris Jelzin hat, wie er sagen würde, eine List angewandt, um die russischen Interessen zu sichern. Den Befehl soll der russische Generalstabschef gegeben haben. Aber dass der das ohne den Präsidenten macht, ist selbst in Russland kaum denkbar. Blamiert ist der Außenminister, der sich entschuldigt hat, aber der wurde vielleicht vorher gar nicht erst informiert.
Weltbank, Internationaler Währungsfonds und EU wollen die Hilfe zum Wiederaufbau im Kosovo organisieren. Das teilten Weltbankpräsident Wolfensohn und EU-Kommissar de Silguy in Frankfurt nach einem Treffen der G7-Finanzminister mit, an dem sie als Gäste teilgenommen hatten. Bundesfinanzminister Eichel kündigte an, die Europäer übernahmen die Hauptlast der Kosten. Verlässliche Schätzungen über deren Höhe erwarte er erst im Spätherbst.
Vorrangig, so die Finanzminister, solle die Rückkehr der Flüchtlinge finanziert werden. Die Beseitigung der materiellen Schäden stehe erst an zweiter Stelle. Steuererhöhungen, versprach Finanzminister Eichel, drohe den Deutschen durch die Kosovo-Hilfe nicht. Darüber hinaus einigten sich die G7-Minister darauf, den 36 ärmsten Ländern der Welt rund 50 Milliarden Dollar ihrer Schulden zu erlassen. Die Staats- und Regierungschefs müssen dies auf dem Weltwirtschaftsgipfel am kommenden Wochenende in Köln noch absegnen.
Die Gespräche zwischen den Außenministern Indiens und Pakistans zur Beilegung des Kaschmir-Konflikts haben kein Ergebnis gebracht. Der pakistanische Außenminister Aziz war zu dem Treffen nach Neu-Delhi gereist. Indien wirft Pakistan vor, Soldaten und Söldner in den indischen Teil Kaschmirs geschickt zu haben. Die pakistanische Regierung solle die Truppen wieder zurückziehen. Aziz bestritt die Vorwürfe. Sein Land habe keine Soldaten nach Indien eingeschleust. Der Dioxinskandal weitet sich aus. In Nordrhein-Westfalen und Hessen haben Kontrolleure belgische Lebensmittel entdeckt, die neben erhöhten Werten an Dioxin auch das Umweltgift PCB aufwiesen. PCBs werden als Hydraulikflüssigkeit verwendet. Auch belgische Eier könnten nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums neben Dioxin ebenfalls mit PCBs belastet sein. Analysen von befruchteten Eiern ergaben, dass sie zum Teil deutlich mehr von diesem Stoff enthielten als erlaubt. In einem internationalen Probelauf haben heute mehr als 400 Banken in über 20 Ländern getestet, ob die weltweite Umstellung der Computer auf das Jahr 2000 reibungslos verläuft. Die Kosten dieser Umstellung veranschlagen die deutschen Banken und Sparkassen auf mehr als 10 Milliarden Mark.
Immer wenn ein deutscher Sparkassenkunde mit der EC-Karte Bares abheben möchte, landet sein Geldwunsch in Sekundenschnelle bei der Datenverarbeitungsgesellschaft der Sparkassen. An diesem Wochenende stellen die Geldinstitute weltweit ihre Computer zur Probe auf den 3. Januar 2000 um. Bislang verläuft dieser Global Street Test ohne Probleme, dank der langen Vorbereitungen.
Wir haben also sehr viel Zeit darauf investiert. Wir mussten ein extra Rechnersystem zur Verfügung stellen mit diesem Datum. Wir mussten die gesamte Infrastruktur zur Verfügung stellen. Wir haben natürlich auch im Vorhinein mit der LZB schon über 3 Tage getestet, also praktisch schon eine Art Probetest gemacht für das heutige. Und wir haben auch schon seit Wochen und Monaten insgesamt 2000 Tests für diese Anwendung gefahren.
Der Zahlungsverkehr mit Italien, Frankreich und Großbritannien funktioniert im Test reibungslos. Auf Notfälle ist man dennoch vorbereitet.
Wenn die Kommunikationseinrichtungen gestört sind, werden die produzierten Daten auf Diskette gespeichert. Dann wird ein Bote im Marsch gesetzt, der zum Beispiel per Intercity nach Frankfurt fährt und dort diese Disketten bei der Bundesbank abliefert.
Die Kunden können beruhigt sein. Wohl niemand muss für den kommenden Neujahrstag Bargeldvorräte anlegen.
Bundesfinanzminister Eichel will nach Berichten mehrerer Zeitungen und Zeitschriften eine Reihe von Steuervergünstigungen streichen, darunter die für Bewirtungsspesen. Außerdem plane er, Lebensversicherungen zu besteuern, wenn sie nicht der Altersversorgung dienen. Insgesamt rechne Eichel mit Mehreinnahmen von 8 Milliarden Mark. Damit wolle er im Zuge der Unternehmenssteuerreform die Wirtschaft entlasten. Das Finanzministerium bestätigte, selbstverständlich gäbe es Überlegungen zur Gegenfinanzierung. Beschlüsse seien aber noch nicht gefasst. Der britisch-norwegische Konzern Kværner steht im Verdacht, Fördermittel für seine ostdeutsche Tochter Warnow-Werft in Warnemünde zweckentfremdet zu haben. Nach einem Bericht des Magazins Focus prüft die EU-Kommission, ob mit rund 400 Millionen Mark Subventionen Finanzlöcher im Mutterunternehmen gestopft worden sind. Die Kværner-Warnow-Werft wies den Vorwurf zurück. Nach Angaben des Wirtschaftsministers von Mecklenburg-Vorpommern Eggert untersuchen Bundesregierung und Treuhandnachfolgerin BVS die Verwendung der Subventionen.
Riesenandrang beim Hauptstadtfest für Kleine. Das Kinderhilfswerk UNICEF und die Stadt Berlin veranstalten 2 Tage lang eine Megaparty rund ums Brandenburger Tor. Die Prinzen haben einen Auftritt zugesagt. Peter und der Wolf kommt als Ballett auf die Bühne. Dazu Spiel und Sport. Erlaubt ist, was Spaß macht. Und alles ist gratis. Das Beste daran, die UNICEF-Party dient noch einem guten Zweck. Auf dem Fest wird Geld für Kinder in Krisenregionen gesammelt.
Beim Tennisturnier von Halle in Westfalen steht mit Nikola Kiefer zum ersten Mal seit 6 Jahren wieder ein Deutscher im Finale. Er trifft dort auf den Schweden Niklas Kulti. Kiefer setzte sich heute gegen den Tschechen Daniel Vacek durch. Kulti gewann gegen den Spanier Carlos Moya. Die Lottozahlen 12, 13, 24, 25, 41, 42 und die Zusatzzahl 49. Die Superzahl 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 2, 2, 5, 7, 2, 6. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 5, 9, 7, 5, 6, 4. Diese Angaben wie immer ohne Gewähr. Und nun ein Blick auf die Gewinnzahlen der Glücksspirale. In der Wochenziehung entfielen 5,50 Mark auf die Endziffer 2, 25 Mark auf die Endziffern 9, 8, 100 Mark auf die Endziffern 2, 7, 1, 1.000 Mark auf die Endziffern 1, 4, 5, 4, 10.000 Mark auf die Endziffern 7, 7, 8, 3, 3. Und nun zur Prämienziehung. Jeweils 10.000 Mark monatlich als Sofortrente entfielen auf die Losnummern 5, 4, 6, 0, 8, 8, 2 und 1, 2, 1, 9, 2, 6, 5. Und in der Extraziehung lauten die Endziffern 5, 1, 0, 0, 5, 9 und 9, 1, 8, 5, 6, 1. Diese Angaben wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 13. Juni.
Ein Tief zwischen Ungarn und der Ostsee versorgt Tschechien, Polen und die Slowakei mit Regen. Seine Ausläufer reichen bis über die Osthälfte Deutschlands. Aber auch im westlichen Mitteleuropa bilden sich im Tagesverlauf Schauer- und Gewitterwolken. Die Regenfälle an der Oder lassen in der Nacht allmählich nach. Tagsüber verdichtet sich die Wolkendecke von 2 Seiten, im Westen und im Osten. In der Mitte ist es zunächst heiter, nach und nach bilden sich aber auch westlich der Weser Regenwolken. Der Wind wird schwach bis mäßig, aus Nord bis Ost, dort wo es regnet, starke Böen. Heute Nacht kühlt es auf 9 bis 13 Grad ab, nur in Schleswig-Holstein wird es noch etwas kühler mit 7 Grad. Am Tag steigen die Werte auf 19 bis 24 Grad, unmittelbar am Meer und an den Alpen nicht mehr als 17 Grad. Regnerisches Wetter erwartet am Montag den Süden und Südosten, am Dienstag den Südosten und die Alpen. Am Mittwoch mit Ausnahme der Osthälfte trockenes Wetter mit vielen sonnigen Abschnitten, insgesamt wenig Temperaturänderung.